Zart und bitter.
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 Irgendwann mal, Micha, werden tausende Leute in der Disco zu dem Song so abdancen. Wenn wir es so richtig.
Das ist unser kurzfristiges Ziel, ne?
Ja.
Den,
wenn wir richtig bekannt geworden sind.
Ja. Ja, wir sind wieder da und wir haben eine Sonderausgabe.
Wir haben eine Sonderausgabe.
Wie heißt die Sonderausgabe?
Die Sonderausgabe heißt Crime.
Crime Stories?
Crime Stories.
Ja.
Es geht um Verbrechen. Und nicht irgendwelche Fiktion, sondern wirklich Verbrechen, die mal passiert sind.
Was denn ja ganz. Ist ja also ernstes Thema. Kein.
Ernstes Thema, es wird nicht gelacht.
Kein Schabernack. Und kein Blödsinn. Und wir reden jetzt über Verbrechen, die es gegeben hat und die irgendwie interessant sind oder erschreckend sind oder irgendwie von denen wir mal gehört haben oder so.
Naja, also Verbrechen oder Crimes, ja, faszinieren ja immer irgendwie die Menschen.
Und die Nachrichten sind ja immer voll davon.
Sind voll davon und teilweise auch mit ganz banalen, normalen Meldungen, wo irgendeiner umgebracht wurde. Man denkt sich, ja, hat es schon tausendmal gegeben, aber die Geschichten, die dahinter
aber
stecken.
Aber manchmal ist dann da was.
Ja, die Geschichten, die dahinter stecken, die sind unglaublich. Was da passiert? Was da passiert? Also unglaublich. Also ich habe selber das erlebt als Reporter.
Was denn genau?
Ja, für eine, für, ja, es war ein Radiosender.
Mhm.
Und das war jetzt mal nur ein kleines Beispiel, was man da so erlebt. Und das war so, ich kam morgens in den Sender und mir kam direkt irgendwie der Nachrichtenredakteur entgegen und meinte so, Stefan, pack die Koffer, pack dein Mikro ein, fahr direkt los, da und da, fahr da hin, da buddeln sie eine Leiche aus. Kann gut, also wir haben einen Tipp bekommen von der Polizei. Und dann bin ich da hingefahren und dann kam dann auch schon die Polizei an und mit so einem Wagen, wo so, ja, so Bohrmaschinen drin waren und so,
Bohrmaschinen?
Äxte und so, ja.
Also und schweres Werkzeug kam
schweres
die da ausgepackt.
Werkzeug, ja, ja, die gingen dann erst mit so Hämmern und Äxten irgendwie so.
Und das so, waren so
in so Tatortreiniger.
War das in einem Waldrand oder?
Nein, nein, die gingen, das war in einem Haus, ganz normale, das war eine Wohnsiedlung, ganz normale, schöne, gemütliche Wohnsiedlung, so wie man das kennt.
Und du hast dann da geparkt und warst, hier, ich bin Reporter, wie sieht's aus?
Ja, ich bin erstmal dahin und habe erstmal geguckt.
Ja.
Und ja, dann stand da dieser große Polizeiwagen mit den Werkzeugen und dann kamen dann die Leute daraus mit so Tatortreinigeranzügen.
Sind dann weiße immer, Overalls wahrscheinlich.
Genau, so weiße Komplettanzüge und sind dann immer so mit ihren Werkzeugen wieder ins Haus verschwunden. Und aus dem Haus raus hörte man halt immer so Hacke und Gebohre und so. Und es war wirklich eine ganz normale, friedliche Wohngegend, so wie wir sie alle kennen, wie wir auch alle in solchen, viele in diesen
kleinbürgerlich hier.
Kleinbürgerlich, Ecke. Wie wir auch viele in diesen Wohnsiedlungen wohnen. Ja. Und die Story, die dahinter steckt, ist die, dass ursprünglich mal vor 5 Jahren in diesem Haus eine Mutter einfach plötzlich von heute auf morgen verschwunden ist. Und der Vater und die Tochter in dem Haus konnten es nicht fassen. Die konnten es nicht begreifen. Hm? Warum ist die Mutter plötzlich weg? Und die Tochter hat auch sehr darunter gelitten. Also die hat gesucht nach ihrer Mutter. Die hat die wohl irgendwann mal irgendwo in einem Zoo gesehen und ist ihr dann hinterhergelaufen. Dann war sie aber plötzlich weg und so. Und,
war die das denn wirklich?
Ja, weiß man nicht. Wusste man bis dato nicht.
Ja.
Ihr Vater meinte immer, sie wäre
durchgebrannt mit einer
anderen. Sie wäre eines Tages wäre ein weißer Lieferwagen gekommen mit 2 Männern und die hätte die begrüßt, hätte die, die hätten die abgeholt und dann wäre sie abgehauen, angeblich mit einem Lover nach Portugal. Und von da an wurde diese Frau nie wieder gesehen.
Aber das musste die Tochter, muss doch wissen, das kann nicht sein, ne? Wenn du jetzt ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, dann kann das nicht sein.
Ja, also, weiß ich nicht, da gab es Streit oder so.
Ohne Verabschiedung, ohne Brief,
ohne
irgendwas. Ohne
Verabschiedung, ja, die ist einfach abgehauen. Einfach weg.
Sehr verdächtig.
Ja, und die, naja, die Tochter wusste nicht, was sie denken sollte. Die hatte halt gedacht so, ja, wo ist sie? Und wie gesagt, sie hatte die dann irgendwo auch mal in diesem Zoo dann doch gesehen, meinte sie, hätte sie gesehen. Ja. Und war dann auch, dachte so, mein Gott, ist die doch noch da und so. Und so zogen dann so die Jahre ins Land und irgendwann hatte sie, glaube ich, ihr Abi oder irgendwas gemacht oder ihre Schulausbildung beendet und selbst da ist sie nicht erschienen, wo sie dachte, das kann doch nicht sein. Selbst wenn die mit einem Typen abgehauen wäre, die würde doch wenigstens bei so einem,
ja,
bei so einem einschneidenden Lebensabschnitt dann doch auch nochmal auftauchen oder mich zumindest mal anrufen.
Die zum Geburtstag gratuliert oder so.
Genau, und die war dann irgendwann so verzweifelt. Eigentlich war diese Sache, der Mann hatte dann auch eine Vermisstenanzeige und so aufgegeben und so, weil er meinte, die gibt's nicht mehr, die ist nicht mehr da und so. Die Polizei hat die Vermisstenanzeige aufgenommen und hat diesen Fall dann nicht weiter bearbeitet, weil es auch keine Hinweise gab. Mhm. Es gab nichts. Es gab nichts, wo man sagen könnte, ja, wer sind die Typen gewesen, wer hat die mitgenommen? Man hatte dann überlegt, wurde die vielleicht überfallen auf dem Weg zur Arbeit, hatte dann wohl auch irgendwo mal diesen Arbeitsweg abgesucht und so. Solche
also die haben nicht groß ermittelt, haben so ein bisschen, ja. Pff,
ja, die haben halt, was soll man auch machen, wenn ja, nirgendwo ein Verdacht auftritt, wohin, in welche Richtung soll man denn ermitteln? Ja, das ist doch auch völlig normal. Also,
aber wahrscheinlich passiert das so oft, weil ich habe doch schon direkt einen Verdacht.
Leute dürfen einfach verschwinden, Leute dürfen auch einfach gehen. Es ist ja nicht irgendwie eine Pflicht, dass man nicht gehen darf. Wenn du abhauen willst nach Brasilien und da in einem Slum leben willst, weil du sagst, ich will, dass mein Leben so laufen soll und ich will eine andere Lebenserfahrung machen, dann kannst du auch einfach gehen.
Ja, aber eine Familie...
Da fängt dann nicht an, die Polizei nach einem Mord an Micha zu rumzudoktern.
Aber eine Familie zu hinterlassen ohne Nachricht, das macht doch schon mal verdächtig. Da muss man doch mal den Mann dann irgendwie...
Warum denn den Mann? Hat man ja natürlich.
Mal richtig nachfragen.
Ja, hat man ja. Alles hat man gefragt. Man hat gefragt, okay, Wo ist die hin? Er hat gesagt, die ist mit einem weißen Lieferwagen, die sind nach Portugal. Der hat sogar noch das Kennzeichen gesagt. Mhm. Oder die ersten Buchstaben oder so.
Ja. Und weiter? Wie ging's
dann
aus?
Ja, und dann...
was ist passiert? Die Leute waren in der Wohnung dann. Die Polizisten in der Wohnung?
Ja, Moment. Jetzt pass auf. Das ist eigentlich eine ganz geile Story. Ja. Dann irgendwann war diese Tochter wohl so verzweifelt, dass die hat immer ganz gerne RTL aktuell geguckt. Oder nee, nicht aktuell.
Nachrichten.
Nee, es war, hieß anders, eine Serie, eine Sendung. Die hieß RTL am Nachmittag oder Punkt Plus. Genau, Punkt Plus hieß die.
Punkt 12 gibt es.
Punkt 12, genau, ja. Punkt 12, genau. RTL Punkt 12 hat die immer geguckt. Und die mochte diese Sendung und wusste so ein bisschen, was die da senden. Und dann hat die irgendwann mal eine Redakteurin da angerufen und hat gesagt, ey, könnt ihr nicht mal irgendwie über meinen Fall berichten? Der ist irgendwie strange. Meine Mutter ist weg, die kommt nicht mehr wieder und ich verstehe das alles nicht. Und dann ist diese Redakteurin, dahin hat sich das diesen Fall mal angeguckt und so und dachte so, ja doch, das ist eine coole Story, dann machen wir mal das mal. Dann haben die das erzählt mit Videoaufnahmen und haben dann auch die Tochter gefilmt und den Vater und die saßen auf der Couch und beide haben dann irgendwann auch so ein bisschen geweint und so, weil das alles so traurig ist und so tragisch, dass die Mutter nicht mehr da ist. Ja, und dann haben die Punkt 12 darüber berichtet. So, und dann passierte erstmal gar nichts. Und dann aber war die Geschichte so ein bisschen wieder aufgekocht. Und dann kam Aktenzeichen XY. Die haben die Geschichte auch nochmal aufgegriffen.
Mhm.
Die haben die dann gesendet. Aktenzeichen XY. Ne? Ja. So was, wie es passiert ist, was die erlebt haben und dass die plötzlich weg waren.
Gibt es bestimmt noch in der Mediathek, dass man sich das nochmal angucken kann.
Ich habe sie mir mal angeguckt. Genau, die stellen ja dann immer diese Szenen nach. Ne? Ja. Und dann... Daraufhin, das war 5 Jahre, nachdem die Frau verschwunden ist, hat Aktenzeichen XY diesen Fall nochmal berichtet.
Ja.
Und darauf kam plötzlich ein Anruf bei der Polizei. Und da meinte einer, ja sag mal, habt ihr eigentlich mal bei dem Typen gesucht? Bei dem Mann? Bei dem Ehemann? Und die so, warum? Ja, zu dem Zeitpunkt, als die Frau vor 5 Jahren verschwunden ist, hat der umfangreiche Garten- und Kellerarbeiten gemacht. Und die Polizei, ach, ehrlich? Und dann so, mhm. Und dann lief das wohl so ab, dass die Polizei gesagt hat, ja, Kollege.
Wir kommen mal mit dem Leichenspürhund.
Nein, ich glaube, die haben den überrascht. Die haben gesagt, pass auf, wir wollen mal was testen. Wir kommen mal vorbei. Und dann haben die den da aus dem Haus erstmal rausgeholt, in Gewahrsam genommen und sind dann mit 2 Hunden angekommen. Und ich glaube, es war sogar so, dass sie gesagt haben, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, lass es die beiden Hunde gewesen sein. Oder die haben ihn ausgequetscht und gesagt, erzähl uns jetzt, was passiert ist. Irgendwie ist dann die Wahrheit rausgekommen. Ne? Die Wahrheit war, dass der Typ in einem Streit seine Frau erwürgt hat. Und dann wusste er nicht, ja scheiße,
Was mache ich jetzt?
Es war wohl ein Streit. Ja, also sag ich sag mal, die sind beide ausgerastet und er war halt der Stärkere und dann hat er die erwürgt. Und dann saß er da völlig verzweifelt und dachte, scheiße, ich habe meine Frau umgebracht. Ich habe die erwürgt, was mache ich denn jetzt? Und statt dann irgendwie zur Polizei zu gehen und sagen, ich habe meine Frau erwürgt, hat er so, nee, das kann ich nicht bringen. Und hat er sich gesagt, so, ja okay, ich muss jetzt irgendwie die Leiche beseitigen. Und dann hat er die einfach im Keller unterm Weinregal einbetoniert.
Unterm Weinregal einbetoniert.
Und das Groteske an der Sache ist, das wirklich Makabere an der Sache ist, dass jahrelang im Prinzip, ich glaube irgendwie da drüber war so das Kinderzimmer von der Tochter und da unten lag der Wein und die Konservendosen, da wurden dann auch mal die Nudeln hochgeholt und sowas.
Die war oft genug selber im Keller.
Die war oft genug selber da und das war alles fein säuberlich, war die Frau da schön einbetoniert. Das ist schon eine harte Nummer, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was mal, also die brauchte wirklich eine Betreuung. Dann
das
auch,
ist eigentlich, psychologische Betreuung. Eigentlich schon ein klassischer Fall, sage ich mal.
Das ist brutal. Aber
Frau,
wirklich, und dann.
Mann
und dann,
entsorgt und, oder Frau entsorgt im eigenen Keller oder Garten.
Gut, es ist natürlich das Problem, im Endeffekt denken dann alle, oh, was für ein Monster, der betoniert seine Frau im Keller ein und so. Ja gut, im Grunde genommen war das Problem natürlich, er bringt sie im Streit um und dann hat er einfach das Problem, wohin mit der Leiche? Ja, was soll man machen?
Ja.
Irgendwo musst du hin.
Also,
und dann hat er sich halt, okay, dann mache ich halt das. Völlig verzweifelt natürlich irgendwo.
Also,
ich will den jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die Presse sagt dann natürlich direkt, das Monster betoniert die Mutter im Keller ein und so. Ist jetzt auch nicht lobenswert. Und ich will das auch nicht irgendwie...
Lobenswert ist es bestimmt nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber
es gibt ja sowas wie...
Aber das sind halt so, das irgendwo muss man sagen, der schlittert da in so eine Situation rein. Natürlich hat er nicht vorgehabt, seine Frau umzubringen. Der hat die dann irgendwie umgebracht. Ja, und dann hast du das Problem, ja, wohin mit dem
es gibt ja den Tatbestand Mord im Affekt. Und man kennt den Fall ja auch nicht so gut. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und es gibt ja diese Handlungen, die dann quasi passiert sind, so wie in dem Fall. Und ja, aber dann kannst du überlegen, rufe ich jetzt einen Rettungswagen an und Polizei, ne? Oder bin ich so kaltblütig dann doch und sag, nee, ich versuche es andersrum und entsorge die Leiche und denk mir irgendeine krasse Geschichte
aber
aus.
Aber kaltblütig finde ich das falsche Wort, weil kaltblütig ist kann man nur sagen, wenn man noch irgendwie einem Lebenden was antut. Weil eine Leiche zu entsorgen,
ja,
ist nicht kaltblütig.
Aber du fängst dann an, rational nachzudenken. Wie komme ich hier besser aus der Sache raus? Weil normalerweise würdest du dann reagieren, oh Gott, ich habe hier jetzt meiner Frau was angetan. Ich muss sofort um Hilfe rufen, Hilfe benachrichtigen. Und wenn er das nicht tut, muss er halt auch dafür
also ich sag mal
in den
so,
Knast.
Ja, klar, er wollte natürlich dem Knast, das kann man ja vielleicht auch irgendwie sagen, ach nee.
Na gut, in den Knast wäre auch gekommen, wenn er Hilfe gerufen hätte.
Ja, und nicht nur Knast, es geht, glaube ich, auch einfach darum, er will nicht dastehen als Mörder oder als Töter.
Weißt, was hat er denn für eine Strafe bekommen? Weiß man
und
das?
So,
weißt du das?
Und so stand er da als verlassener Ehemann, wo die Ehefrau mit einem Lover durchgebrannt ist. Das ist eine wesentlich bessere Situation, als zu sagen, ich habe meine Frau umgebracht.
Ja, wegen einem Streit, wahrscheinlich wegen der Nichtigkeit.
Darum geht es ja auch. Ich weiß gar nicht mal, ob man so unfassbar viel Jahre Gefängnisstrafe kriegt, wenn man seine Frau im Streit umbringt. Naja, also je nachdem, wie so ein Strafverteidiger das drehen kann.
Ja, dann ist es halt kein Mord gewesen, sondern vielleicht ist es dann
fahrlässige
halt
Tötung.
Nee, das ist dann...
Doch. Es kann auch fahrlässige Tötung sein.
Ja, erwürgen kann auch keine fahrlässige Tötung sein.
Nein, kann es nicht, das stimmt.
Ja.
Und zwar deshalb, ich habe echt mehrere Prozesse beobachtet und ich habe auch Jura studiert.
Ja.
Also ich weiß es einfach, es ist tatsächlich so, es war glaube ich auch so vor Gericht, dass er gesagt hat, ja, ich wollte sie gar nicht töten. Und die Richter haben gesagt, nein. Also ich wollte sie nicht töten, das wäre dann Körperverletzung mit Todesfolge oder fahrlässige Tötung gewesen.
Mhm.
Und dann bist du natürlich mit einer wesentlich milderen Strafe kommst du davon. Nur die Richter haben gesagt, nein, diese Aussage lassen wir einfach nicht gelten, weil wer einen Menschen erwürgt, der kann nicht mehr behaupten, ich wollte sie nicht töten. Er hat immer gesagt, ich wollte sie nur stillen.
Ja.
Sie hat so geschrien und sie hat so...
da hat man genug Möglichkeiten aufzuhören.
Sie hat mich so beleidigt und ich wollte sie einfach nur still kriegen.
Ja.
Dass sie ruhig wird. Aufhört zu schreien oder so. Ne? Und der Richter haben gesagt, nein, das lassen wir nicht gelten. Wer einen Menschen umbringt, erwürgt, das es gibt tatsächlich Versuche, also nicht Versuche, es gibt
Studien.
Es gibt Studien, da man weiß, wie lange es dauert, um einen Menschen umzubringen und zu erwürgen. Man weiß es.
Du musst, glaube ich,
über 6 Minuten oder ich glaube 8 Minuten oder 7 Minuten zudrücken, bis der Mensch wirklich tot ist.
Da ist der Affekt eigentlich schon vorbei.
Und da kannst du nicht mehr sagen, das ist fahrlässig. Da kannst du nicht mehr sagen, ah, ich wollte es eigentlich gar nicht. Das kannst du nicht mehr sagen. Wer wirklich einen Menschen erwürgt, dem kann man immer zumindest bedingten Vorsatz unterstellen. Das heißt Vorsatz, also ein Vorsatz so, das ist ja auch noch Vorsatz, wenn man sagt, ich wusste, sie kann dann sterben, aber ich habe gehofft, es geht gut aus. Das ist bedingter Vorsatz, das ist immer noch Vorsatz. Da bist du immer noch ein vorsätzlicher Mörder.
Ein Mordmotiv.
Bist du immer noch ein vorsätzlicher Mörder, ja. Juristisch bist du dann immer noch ein vorsätzlicher Mörder. Und das haben die nicht, der kam mit der Nummer nicht davon.
Das Urteil war?
Urteil war vorsätzliche Tötung.
Und wie viele Jahre Gefängnis?
Mord war es nicht. Vorsätzliche Tötung. Ich glaube, der hat 8 Jahre bekommen.
8 Jahre?
8 Jahre.
Klingt nicht besonders viel, ne?
Ja.
8 Jährchen.
Ey, 8 Jährchen, ja.
Das ist ja,
bei
das
guter
ist,
Führung.
Das ist 5, noch nicht mal eine Abi-Zeit. Ne?
Ja, naja, also schwierig.
Uli Hoeneß war irgendwie 2 Jahre im Knast wegen ein paar Millionen. Oder 3 Jahre. Oder was weiß ich, wie
lange. Ja, also gut, so ein Leben auslöschen und dafür nur 8 Jahre und dann bei guter Führung vielleicht 6, ne? Und dann am Ende haben die ja dann offen und voll zugesagt. Es ist schwierig, schwierige Frage. Andererseits weiß man irgendwie es ist ja nicht ein richtiger Krimineller gewesen. Er hat dann irgendwie Scheiße gebaut.
Also ich finde
es halt, irgendwo war es ein Streit. Da kommt man ja auch so rein in so eine so Beziehungstaten, die bauen sich jahrelang auf. Und irgendwann sind die Leute da drin und
das muss man sich als Richter ja dann auch alles anhören und verhältnismäßig urteilen. Ne? Das ist auch falsch, wenn man irgendwie sagt, da ist was passiert und es wird dann direkt mit der Todesstrafe so US-mäßig, sondern immer gucken, was ist passiert und
da finde ich das deutsche Rechtssystem eigentlich wirklich wesentlich besser als das amerikanische. Das
klingt aber so milde.
Wo die direkt
ein bisschen,
drauf.
Ne?
Ja, aber 8 Jahre sind auch viel eigentlich. Wenn du 8 Jahre im Knast bist, ist das schon eine harte Nummer. Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen, das war echt interessant damals. Und dann war wirklich auch die Frage so, ja, woher wissen sie denn, dass diese Nummer da mit dem Vorsatz und wie lange man zudrücken muss und bis wirklich der Mensch tot ist und so, ne? Und dann meinten die Richter, ja, das haben tatsächlich Rechtsmediziner, wissen das, weil die haben das gesehen in Videos, wo Leute sich teilweise die Luft abschnüren selber, weil es gibt so Videos, wo so sexuelle
Fetisch-Videos.
Das sind so sexuelle
Atemreduktion.
Genau, so Atemreduktionsgeschichten, wo so Leute so einen sexuellen Orgasmus kriegen, der immer intensiver ist und sich selbst dann die Luft abschnüren und so. Und da gibt's dann so Videos auch von, wo die sich selbst dabei gefilmt haben und dann gehen diese Sachen schief. Und da an der Geschichten konnte man das dann auch wirklich beobachten. Das klingt jetzt total grotesk und völlig absurd, aber irgendwo müssen die Leute ja wissen.
So ist der Sänger von In Excess gestorben an sowas.
Ja, das ist eigentlich Wahnsinn. Ne?
Ja, dass man wegen sowas stirbt. Ja, die wollen halt, die suchen halt die Grenze zum Ersticken. Ne?
Aber es ist auch irgendwie total. Also
das ist schon sehr sinnlos, so
ja,
aus dem Leben zu
scheiden. Absolut. Und ich denke nicht, dass die sterben wollten, oder?
Nee, aber bestimmt nicht.
Aber das ist schon krass. Ist das so ein Kick, so wenig Luft zu kriegen dann irgendwie beim Orgasmus? Also das ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte.
Ich hab schon von Leuten gehört, die das wollen. Ich sag mal, hart anpacken ist ja die eine Sache. Aber wirklich die Luftröhre zuzudrücken, dass man Angst hat zu ersticken, ist dann natürlich schon eine Stufe härter. Aber ich habe auch schon von Leuten gehört, dass die das haben wollen. Und
ist das eigentlich, machen das nur Männer oder auch Frauen?
Sowohl als auch.
Ach so.
Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Genau, der hat dann 8 Jahre bekommen und müsste eigentlich mal noch sitzen. Aber genau, was ich noch erzählen wollte.
Und du warst da vor Ort.
Genau, ich war vor Ort, als die dann diesen Tipp bekommen haben, dass die bei ihm im Keller mal suchen sollen. Nach 5 Jahren, ne?
Ja.
Und daran sieht man auch wieder, dass sich wieder dieses Klischee bestätigt. In den meisten Fällen, wenn eine Ehefrau verschwindet, ist in den meisten Fällen der Ehemann dran beteiligt.
Mhm.
Das ist so oft so. Ja. Und deshalb denke ich mir manchmal, die Polizei hätte da früher mal gucken sollen. Ja. Aber sie hat es halt nicht gemacht. Naja, will ich jetzt nichts zu sagen.
Es gibt doch genug technische Methoden, um das eigentlich, ich sag mal Gaschromatometer oder sowas, Leichenspürhunde etc., die wären im Keller, hätten die direkt angeschlagen.
Ach, sofort?
Ja.
Da schickst du einmal einen Schäferhund rein. Und
der rafft direkt, dass da in der Ecke...
Natürlich.
Ja.
Ach, aber das Groteske war, also ich war dann tatsächlich, stand dann vor dem Haus und konnte es gar nicht glauben. Ne? Das war ja so eine kleine Lokalstory eigentlich.
Ja.
Und es war jetzt nicht irgendwie der große Fall. Und ich stand da, dass ich glaube jetzt nicht, dass die da wirklich diese Ehefrau da rausholen. Und dann kamen die da immer aus dem Keller wieder hoch und holten immer schwerere Geräte aus diesem Wagen. Irgendwann kamen die da mit so Riesenbohrern. Und dann hast du da unten diesen Lärm und Hämmern gehört und so. Und irgendwann kam der Pressesprecher der Polizei raus, baute sich da vor so einem Haufen Journalisten auf. Mittlerweile waren dann also, die haben
ganz
da,
viele Mikros.
Die haben da mindestens drei Stunden rumgebohrt.
Ja.
Und irgendwann haben das so viele Journalisten spitz bekommen. Das geht ja so rum wie ein Lauffeuer, so eine Geschichte. Da waren dann irgendwann auch überregionale Sender, Pro7, RTL. Also da standen mindestens 30 Journalisten.
Krass.
Und dann kam der Polizeisprecher raus und stellte sich dann vor diese Armada von Mikrofonträgern, stellte sich dahin und meinte dann auch so, ja, so im Polizeideutsch, wir haben gerade im Haus der Familie des verdächtigten Ehemannes im Keller gebohrt und da tatsächlich eine Frauenleiche gefunden. Vermutlich die Ehefrau. Die dürfen sich ja nicht festlegen.
Ja, natürlich. Aber
ich
meine, wer soll es sonst sein?
Wer soll es sonst sein, ey?
Ja.
Also die Oma oder keine Ahnung. Oder der Hund.
Wir haben noch keine Ahnung, wer es sein soll.
Ja, genau. Wir wissen es noch gar nicht.
Wir lassen ihn jetzt erstmal frei.
Ja, die dürfen, aber solange es natürlich nicht bewiesen ist, dann so vermutlich.
Ja.
Also dann müssen sie mal ganz vorsichtig sein und
die müssen sich halt immer korrekt ausdrücken.
Ja, und ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Ja, und dann standen wir da alle noch, haben das da alles noch kommentiert und die Infos da rausgesogen. Das war natürlich eine Riesengeschichte. Und dann kam tatsächlich dann der Leichenwagen direkt, ne? Also kommt dann direkt der Leichenwagen. Da ist ja, ich meine, warum nicht?
Ja.
Da kommt dann, und die transportieren die direkt weg.
Ja.
Also die kamen dann.
Wahrscheinlich skelettiert.
Überhaupt nicht.
Was?
Tipptopp konserviert.
Hast du die gesehen? Oder?
Nein, die haben den im Leichensack rausgeholt, aber die war tipptopp konserviert.
Aber woher
war. War im Beton, luftdicht, abgeschlossen, wie eine Mumie.
Ich hätte jetzt gedacht, die verwest trotzdem.
Also das hat man auch gesehen. Ich meine, das war ein Leichensack, aber man hat das gesehen.
Ja.
Da war
noch viel dran.
Da war noch sehr viel dran, ja.
Nach 5 Jahren.
Ja. Und dann in den Leichenwagen und die fuhren weg und das Kapitel beendet. Aber hart für die Tochter auch.
Ja.
Ganz besonders hart.
Tat Mutter auch, verloren und Vater wirklich, verurteilter Mörder.
Ja. Ach, die ganze Familie, traurig, wirklich traurig. Also klar, man sitzt als Journalist und es ist eine Story, aber wenn man sich die Schicksale anguckt, ist das schon auch echt, geht schon unter die Haut. Wirklich. Also es tat mir dann auch wirklich sehr leid, muss man schon sagen.
Okay.
Ja.
Nächster Fall.
Du hast auch einen Fall?
Ja, ich hab, ich war.
Du hast wieder recherchiert, oder?
Ja, ich war vor 2 Wochen auf einem Konzert in Köln im Luxor. So ein Black-Metal-Konzert. Da war eine Black-Metal-Sängerin, die hat da aufgetreten. Beziehungsweise es ist eigentlich keine Black-Metal-Sängerin, sondern sie ist Sängerin, Künstlerin, Performance-Künstlerin und so weiter. Und sie hat auch ein Black-Metal-Projekt und wird halt dann aber auch von der Szene so ein bisschen. Diskreditiert, so von wegen, hä, wieso macht die jetzt solche Musik und das nehmen wir nicht ernst und jetzt ist die auch noch erfolgreich damit und so weiter. Die Sängerin heißt Amalia Bruns und das Musikprojekt heißt Mirkur und habe ich mir angeguckt und ich fand es sehr gut und da habe ich so ein bisschen auch in der...
Und das war auch Black Metal, oder?
Ja. Und ich habe dann auch dann mich so ein bisschen dran erinnert, weil ich habe was von der gelesen, dass die halt ständig Morddrohungen bekommt von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, das Black Metal ist was für Männer und was für echte Black Metal und so weiter und so fort. Und dann ist mir dann eingefallen, ja, es gab da in den 90ern auch viel, viele krasse Geschichten aus dem Bereich. Zwei Bands sind da besonders hervorgetreten. Einmal war das Mayhem aus Norwegen und einmal war das Absurd aus Deutschland.
Ja.
Und zum Beispiel der Sänger von Mayhem, der war auch erst irgendwie 21 Jahre alt oder so, der hat sich umgebracht, hat sich, glaube ich, auch mit einer, hat sich erschossen, irgendwie mit, auch mit einer Schrotflinte, glaube ich. Und der Gitarrist, der hat den dann gefunden und hat Leichenteile von dem eingesammelt, Gehirnstückchen und Knochensplitter und hat die auch an Freunde verschickt und hat auch Bilder gemacht, bevor er dann die Polizei gerufen hat. Die waren dann auch auf dem Cover drauf von nachfolgenden Alben von denen. Und der Gitarrist, der...
Und warum hat er das gemacht?
Keine Ahnung, weil er bescheuert ist oder weil er wahnsinnig ist oder weil er denkt, egal, er hat sich umgebracht. Und okay, wir sind so krasse Typen und jetzt sammle ich hier die Gehirnstückchen ein und verschicke die an Freunde.
Aber da muss ja jetzt noch eine Crime-Story.
Ja, ja, und der wurde auch selber umgebracht, der Gitarrist, der die, ja, der die Sachen dann.
Von wem?
Von einem Typen von einer anderen Band wurde der erstochen mit irgendwie 40 Messerstichen oder so. Und der Typ ist auch immer noch aktiv und immer noch Sänger. Und der wurde dann auch...
Wer?
Der den Gitarristen umgebracht dann umgebracht hat, ja. Und
der wurde doch bestimmt verknackt, oder?
Ja, ja, aber auch jetzt nicht so mega lange. Und das war ja Anfang der 90er, das ist ja alles schon quasi abgesessen.
Wurde er in Deutschland verknackt? Und,
nee, das war eine ganz, eine rein norwegische Geschichte.
Ja.
Und der hat auch mehrere... wegen Brandstiftung saß der auch, weil der mehrere Kirchen angezündet hat in Norwegen.
Ja.
Und dann hatte der dann auch Kontakte zu dieser anderen Band in Deutschland, Absurd. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen, aber der Sänger von denen, die haben auch einen umgebracht. Die waren selber irgendwie 18, 19 und haben so einen 16-Jährigen erdrosselt und haben dann auch quasi den Grabstein von dem auf ihrem Plattencover drauf gehabt. Und der hat, glaube ich, nur 5 Jahre gesessen, weil der noch so mega jung war, der Typ.
Ja, Jugendstrafrecht.
Und, genau. Und der ist jetzt, den gibt es immer noch. Und die Band ist irgendwie immer noch aktiv. Und er hat danach auch schon ganz oft im Knast gesessen, weil das so ein ganz, ganz harter Neonazi ist. Und er ist ja ganz tief in der Szene drin. Hat auch mal in den USA irgendwie Asyl beantragt, weil er gesagt hat, ich werde in Deutschland politisch verfolgt und so, haben die gesagt, nein, gibt's nicht. Nach Deutschland zurückgeschickt und direkt wieder Knast. Also von dem immer nur Knast raus. Also ganz, ganz krasser Typ, ja. Und die Amalia Bruns habe ich mir angeguckt und ich fand die sehr gut und ich habe.
Aber was hat sie denn jetzt mit diesen Leuten zu tun?
Ja, die kriegt halt Todesdrohungen aus dieser. Nee, nicht unbedingt von diesem Typen, aber aus der Szene, weil die halt sagen, du hast mit dieser Black Metal-Szene nichts zu tun. Und
okay.
Ich fand das Konzert aber super von der und ich fand die ziemlich gut.
Ja.
Die macht halt so viel nordische Folkmusik, auch Black Metal dabei. Und ich habe einen Song von der dabei, wo sie alleine singt. Und sie ist Dänin, singt aber in dem Song auf Schwedisch. Und weil ich weiß, dass du ja auch Schwedisch kannst, kannst du das vielleicht so ein bisschen
wir hören mal rein,
übersetzen.
Oder? Ist das?
Weiß nicht. Irgendwie noch ein
Stimmen.
Ey,
das sind Stimmen. Ey, das war, ich habe was gehört. Irgendeiner will Kontakt.
Ich habe nichts gehört.
Uns will einer Kontakt mit uns aufnehmen. Das ist so ein Crime. Ist die Crime-Ausgabe.
Mystery.
Ich habe so ein bisschen was verstanden, dass die hat irgendwie so eine Geschichte erzählt, so ein Märchen oder sowas.
Wie heißt das Lied?
Tvokunga Born. Born heißt Kinder. Und also zwei Kunga Born, also irgendwie wahrscheinlich Kununga Born. Kununga ist vielleicht irgendwie ein Dorf oder ein Ort, keine Ahnung. Und dann erzählt sie von diesen Kindern, wie die aufgewachsen sind und irgendwie, der eine hat geheiratet und dann, keine Ahnung, mit irgendeinem Fisch ausgetauscht, mit einem Ring und irgendwie eine Frau kennengelernt und der Vater hat ihnen einen weisen Rat gegeben, irgendwas. Ich habe es nicht so 100% verstanden, aber es war...
War ja jetzt auch nur ganz kurz.
Ja, aber irgendwie so eine, ja, auf jeden Fall irgendwie es ist so eine mystische Geschichte oder sowas steckt dahinter.
Also sie ist aus Dänemark und passend zu Crime Stories, jetzt vom Black Metal weg zu einer neuen Crime Story, in Dänemark gab es auch diesen sehr schlimmen, krassen Fall, wo diese Reporterin, Journalistin Kim Wall, die wurde umgebracht von diesem...
Ja, das habe ich irgendwie so halb in der Zeitung, also ich habe das nur so am Rande mitbekommen, das fand ich total absurd.
Also das ist mega krass.
Das ist eine total krasse Story eigentlich, ja, ne? Ja. Da, wie war das? Da ist so ein Typ, der... Also nee, ich krieg's gar nicht zusammen.
Der Typ heißt Madsen. Irgendwie, ja. Den Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht.
Der hat sich so ein U-Boot gebaut,
genau,
oder sowas. Ne?
Der war in Dänemark schon ziemlich bekannt. Den, ja. Der war da schon ein Prominenter, weil da so ein verrückter Technik-Freak.
So ein Bastler. Ne?
Bastler, genau. Ja. Hat auch mehrere U-Boote und hat auch gesagt, ich baue demnächst eine Rakete.
Der wollte auch so zum Mars oder
ja,
so.
Ja, ja, ja. Also.
Aber ein intelligenter Typ eigentlich, ne?
Ja.
Weil ich meine, so ein U-Boot oder eine Rakete baust du ja nicht, wenn du jetzt irgendwie so eine Hohlbürste bist. Ja.
Tüftler, Erfinder und so weiter und so fort. Ja.
Und ich habe den so ein Bild, ja, in der Zeitung gesehen, der sah ganz cool aus.
Er soll wohl so ein junger, recht dynamischer, charismatisch, gut aussehen, keine Ahnung. Aber viele Leute, die ihn kannten, wussten auch, ah, der ist schon ein bisschen seltsam. Man muss jetzt nicht unbedingt auch sich mit ihm befassen wollen, weil er so interessant ist, hatte so ein bisschen eine komische Aura.
Also so wie du so ein bisschen.
Und okay. Der wurde jetzt verurteilt, ja, auch mit der vollen Härte des dänischen Gesetzes. Es gibt es wohl irgendwie ganz, ganz selten.
2 Jahre auf Bewährung. Ja, genau.
Es gibt es ganz selten, dass in Dänemark einer wegen Mordes verurteilt wird, weil da so wenige Morde passieren. Deswegen, ja, haben die kaum Erfahrung damit. Und das Gericht hält zu erwiesen an, dass er diese Frau umgebracht hat, die Reporterin.
Was für eine Frau? Ich weiß gar nicht, worüber du redest. Der hat ein U-Boot gebaut.
Der hat ein U-Boot gebaut.
Und dann?
Und hat eine Reporterin auf das U-Boot eingeladen, um ihr das zu zeigen und hey, lass mal eine Runde damit rausfahren und wir machen mal eine Tauchfahrt und so weiter.
Okay, und ich bin, ja, Reporterin und berichte dann über diesen crazy Typen, der,
genau,
ein U-Boot baut.
Und er hat wohl schon mehrere Reporterinnen gefragt, ja, und mehrere haben abgelehnt, kein Interesse oder keine Zeit oder was auch immer. Und, ja, die hat gesagt, ja, finde ich gut, interessant, ich bin dabei.
Und das war so eine Junge oder was?
Die war 30 Jahre alt, ja, und hat auch schon ein paar coole Reportagen gemacht, auch richtig gefährliche Sachen. Die war wohl in Afghanistan auch, auf, okay, richtige Kriegsreporter einsetzen. Und irgendwie einen Tag später kam er dann quasi wieder an Land und hat gesagt, ja, das U-Boot ist abgesoffen und die Frau ist weg. Okay. Und Polizei und so weiter haben die dann gesucht und haben dann auch gefragt, ja, wie ist weg? Was ist genau passiert? Und dann hat er gesagt, ja, ich hatte eine Panne mit dem U-Boot und ich habe sie auf einer Insel ausgesetzt und habe dann versucht, das zu reparieren, aber dabei ist das U-Boot abgesoffen und ich konnte mich gerade noch so retten. Okay, auf welcher Insel war das? Ja, da und da. Hin, nichts gefunden. Und so gingen die Tage.
Und das U-Boot, haben die das gefunden?
Das lag dann quasi auf Grund, das haben die dann irgendwann rausgeholt. Ne? Aber okay. Die haben dem erstmal geglaubt, dass er sie da irgendwie.
Ja, ja, ist
auf
ja
die,
auch
auf die Insel,
oder?
Genau. Aber, ja, die haben gesagt, ja, wir haben die nicht gefunden. Und wir haben auch keine Spuren da. Wo ist die?
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Dann muss da irgendwas passiert sein, wo die dann da.
Ja.
Ne? Und irgendwie ein paar Tage später oder vielleicht sogar Wochen später haben die angespült den Torso gefunden. Also nur den Oberkörper, abgetrennter Kopf, abgetrennte Arme, abgetrennte Beine.
Ach, krass.
Von der Frau.
Ja.
Und wussten zuerst mal nicht.
Angespült wo? An dieser Insel?
An irgendwo an der Küste von Dänemark.
Und irgendwann hat die gefunden, oder was?
Genau. Ja. Spaziergänger haben die gefunden.
Ja.
Ein paar Tage später Arme, wieder ein paar Tage später Kopf. Und dann haben die gesagt:
Krass.
Was ist da passiert? Und ja, keine Ahnung. Ich habe die da rausgebracht und ich habe damit nichts zu tun.
Ja.
Und dann hat er sich immer mehr in Widersprüche verzettelt, ja, weil die dann auch das so rekonstruiert haben. Und da hat er dann gesagt, hat er dann immer nur das zugegeben, was er nicht mal leugnen konnte und hat gesagt, ja, okay, die ist erstickt. An einem Kohlenmonoxid ist irgendwie ausgetreten und ist erstickt und ich habe sie dann irgendwie raus, ich habe dann die Leiche entsorgt, weil das war ein Unfall und ich wusste nicht, wie ich das erklären sollte.
Ja.
Okay, und warum haben sie die dann zerteilt und den Kopf abgeschnitten? Ja, ja, ich habe die nicht anders aus dem U-Boot rausbekommen. Ja, aber wieso denn, und wo kommen die ganzen Stichverletzungen her,
ja,
am Oberkörper,
ja, ja,
und auch überall am Körper,
ja,
und warum haben wir und warum hatten sie eine Kamera mit an Bord und wo ist dieser Speicherstick von der Kamera? konnte alles nicht erklären. Ja. Und in seiner Wohnung haben die...
Aber warum haben die Kamera gefunden oder was?
Die war im U-Boot noch drin. Das U-Boot haben die ja geborgen und sichergestellt.
Ja.
Aber der Speicherstick war weg. Aber bei ihm in der Wohnung haben die so Filmmaterial aus dem Darknet gefunden, wo Leute gefoltert, umgebracht werden.
Ja.
Und Freunde oder Bekannte haben auch ausgesagt, der hat so abnorme Fantasien.
Ja.
Das hat er dann auch zugegeben. Ja, ich habe diese Fantasien, aber es war trotzdem Unfall.
Ja.
Aber er konnte nicht erklären, wo die Verletzungen herkommen. Und man hat so Reste von Klebeband gefunden. Und das Gericht hat dann gesagt, also für uns ist erwiesen, sie haben die Frau gefesselt und missbraucht, traktiert, gefoltert, umgebracht, zerkleinert, entsorgt. Mhm. Und dafür gibt es jetzt die Höchststrafe, also lebenslang heißt in Dänemark, man kann nach 15 Jahren, glaube ich, nur von der Königin oder vom König begnadigt werden.
Okay, also und wenn das nicht passiert, ziemlich lange dann.
Genau, und wenn das nicht passiert, bleibst du im Knast. Und es gab auch Demonstranten, die irgendwie für seine Unschuld demonstriert haben, weil der irgendwie auch Fans hat oder so.
Ja,
so Verrückte haben ja dann auch Fans. Aber da boah, ist
das
jetzt
ist ja so krank, ey. Das ist ja so krank, sowas zu machen eigentlich, ne?
Kann man sich gar nicht vorstellen, diese Horrorstunden in dem U-Boot.
Diese arme Reporterin und dann die, wahrscheinlich hat die da Todesqualen erlitten, ne?
Ja.
Und dann hat der, haben die, aber diesen Film darüber haben die nicht gefunden, oder was?
Die Speicherkarte ist
die gibt's nicht mehr.
Verschollen. Also ich vermute mal nicht, dass der die zerstört hat,
nee,
weil das bringt er nicht.
Irgendwo gibt's die noch. Ne? Ja, ja, genau. Das ist zu wertvoll.
Ja.
Das ist für den wahrscheinlich so wertvoll.
Ja.
Irgendwo hat er die, was weiß ich, vergraben oder sonst was. Und diesen Film gibt's wahrscheinlich noch. Aber das ist echt krank.
Ja.
Das ist echt
ganz
krass.
Fall. Kim Wall heißt die Frau und
aber auch,
tut mir furchtbar leid.
Ja, ja, das ist,
krasse Nummer. Wirklich grauenvoll.
Echt krass, ja. Ich hatte das so am Rand in der Zeitung gelesen, aber so genau habe ich das gar nicht mitverfolgt.
Ja, am Anfang war es nur so eine kleine Meldung irgendwie.
Ja, klar.
Aber und dann wurde das immer größer. Und das ist der krasseste, das ist der Prozess des Jahrhunderts in Dänemark.
Echt?
Sowas haben die da noch nie erlebt. Das ist so ein brutalen Mord von, ich sag mal, in Anführungszeichen, von einem Prominenten auf diese Art und Weise.
Ja. Das ist schon voll krass. Ja. Ja. Crime halt, ne? Ah, das ist schon eine krasse Nummer.
Ja. Das, weil das ist ja auch so, also, es gibt ja immer diese Skandinavien-Krimis und so weiter, ne? Und da ist es mal wirklich passiert. Diese.
Das also, aber das ist echt. Und das Schlimme ist, die hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, ne? Ja. Die ist auf dieses Boot gegangen und dachte, ich mache hier eine coole Reportage, boah, ich mache hier einen geilen Film und so.
Es gibt noch eine letzte SMS von ihr an ihren Freund, die, ich habe das im Spiegel nachgelesen, da wurde über den Fall berichtet, also es ist kein Hörensagen, es gibt die letzte SMS von ihr, weil sie auch wohl ein bisschen Schiss hatte am Anfang und hat die letzte SMS an ihrem Freund war, wir tauchen jetzt, ich lebe noch.
Also eher so ironisch oder was?
Ja, so ich könnte mir vorstellen, dass sie dann halt gesagt haben, boah, hoffentlich geht da alles gut mit dem U-Boot und so weiter. Aber was für eine
Wahnsinn. Es ist echt. Aber
und
dann,
es gibt auch noch ein letztes Foto von ihr, wo sie an der Luke steht und winkt, weil irgendeiner
Foto gemacht hat. Ja, klar, bei einem Foto gemacht hat. Auch, ne?
Ja.
Hat die denn, wollte die für eine Reportage machen? Schreiben oder?
Ich weiß es nicht.
Oder Film oder?
Keine Ahnung. Irgendwie Interview mit dem verrückten Typen, der sich selber ein U-Boot gebaut hat. Ist ja eine Story wert, ne?
Boah, das ist, das muss man mal reinziehen. Wahrscheinlich hat der Typ dieses U-Boot konstruiert, nur um irgendwann in 10 Jahren mal eine Reporterin darin zu missbrauchen und da noch daraus so ein Snuff-Video zu machen.
Ja.
Und dann im Darknet der totale Star zu sein mit diesem Video oder so.
Ob der so weit gedacht hat?
Weiß ich nicht, aber irgendwas muss er sich ja gedacht haben. Wahrscheinlich hat er aus dem Grund nur U-Boote gebaut, oder? Ich weiß es nicht. Also kannst ja nicht in deinen Kopf reingucken, aber das ist schon echt schräg. Das ist schon echt schräg.
Also da ist schon richtig, richtig krank.
Ja. Naja, eigentlich könnte ich auch noch so eine Geschichte erzählen. Aber.
So was?
Ja, auch eine Crime-Story. Aber die ist auch selbst erlebt. Selbst erlebt, vor Gericht.
Auch in deiner beruflichen
Tätigkeit. Reporter. Aber ich weiß nicht, sollen wir sie nicht das nächste Mal erzählen?
Machen wir.
Sonst wird es zu lang, ne?
Ja. Und also, es ist auch zu anstrengend.
Es ist ein Top-Cliffhanger, oder? Es ist ein wunderbarer Cliffhanger. Ich habe noch eine richtig schräge Geschichte. Und zwar, ich sag nur, Mord ohne Leiche.
Okay. In der nächsten Crime-Episode geht es darum. Und ich erzähle dann von dem mysteriösen Barschel-Todesfall.
Oh ja, das ist cool. Das ist geil.
Ein Stück deutsche Kriminalgeschichte.
Kriminalgeschichte,
ja. Und Politikgeschichte. Sehr brisant.
Ja.
Gut.
Ja, nee, also ich bin richtig geflasht. Also mir kribbelt's am ganzen Körper irgendwie. Also diese letzte Story fand ich echt heftig.
Ja.
Weil ich kannte die auch nicht so wirklich und
so war das, ja.
Wenn man die das erste Mal hört und so, dann ist es schon irgendwie.
War auch ein bisschen anstrengende Sendung. Ist jetzt keine leichte Kost gewesen.
Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es total interessant. Es war wirklich.
Das sind ja Sachen, die auch passiert sind. Das, ne?
Ja, Micha, ich würde mal sagen.
Abspieler und wir müssen schlafen.
Kannst du überhaupt heute Nacht ruhig schlafen?
Mal gucken.
Kriegst du das hin?
Ja. Mir wird das auf jeden Fall noch durch den Kopf spuken.
Also wenn es dir ganz schlecht geht, dann ruf mich an.
Okay.
Ich komme vorbei.
Alles klar, Gott sei Dank.
Ich komme mit meinem U-Boot vorbei. Nein, natürlich nicht.
Gute Nacht.
Nein, war ein Scherz.
Ja.
Okay.
Ciao.
Ciao.
Zart und bitter.